Sondersendung.
Ja, herzlich willkommen zur 16. Episode der Sondersendung. Natürlich wieder ein bisschen länger hat es gedauert, als wir es geplant haben. Aber jetzt sind wir live hier im Studio. Ich begrüße den Ebo.
Hallo aus Wien.
Und den Gero.
Ja, aus der Nähe von Darmstadt. Hallo.
Und wir haben eine Gästin heute, die Brigitte.
Hallo.
Ausführlicher vorstellen. Hallo, grüß dich. Und ich, der Simon, genau. Wir werden wieder sprechen über ein paar Themen, die Brigitte belegt, nämlich bringt man Menschen zum Podcasten. Sie hat ein tolles Buch dazu geschrieben, ganz viele Anleitungen und Hilfestellungen. Gero und Ebu haben sich das mal ausführlich angeguckt, kann man schon sagen, ne? Und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen.
Ja, Brigitte, begrüße dich auch zu unserem Podcast. Dürfen wir dich einmal einladen, dass du dich kurz vorstellst?
Ja, na klar. Erstmal, ich freue mich total, dass ihr mich eingeladen habt. Dankeschön dafür. Ich bin Brigitte Hagedorn. Ich arbeite in Berlin und wohne in Berlin. Und ich unterstütze Menschen, die einen Podcast starten möchten. Und das mache ich mit Seminaren, in Kursen, im 1:1-Mentoring, mit Büchern, mit Blogbeiträgen in meinem Podcast. Und das ist so mein Hauptthema.
Wir werden ja heute eben einerseits über dein Buch sprechen, das ja eine sehr gute Hilfestellung ist, aber auch, dass du was Interessantes gesagt hast, du bringst auch ältere Personen zum Podcasten, das finde ich auch sehr spannend. Ich glaube, das werden wir dann auch noch sehr ausführlich behandeln, wie da deine Erfahrungen damit sind. Aber vielleicht fangen wir mit dem Buch an. Das ist ja, ich finde es ein bisschen schon eine Art Bibel des deutschsprachigen Podcastings, weil es ja wirklich alles abdeckt. Also von Konzeption bis hin zur Technik bis zum Vermarkten. Und du hast jetzt schon die dritte Ausgabe herausgebracht. Und vielleicht kannst du uns einmal erzählen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, ein Buch zu verfassen zu dem Thema.
Wie bin ich auf die Idee gekommen? Also das Thema Podcasten und wie kann ich das anderen Menschen vermitteln, ist eben schon sehr lange mein Hauptthema. Und ich habe für den MITP, das ist der Verlag, in dem das Buch erschienen ist, schon ein Buch geschrieben, Audacity für Kids. Ich glaube, 2014 war das. Und dann habe ich direkt beim MITP nachgefragt, ob sie denn nicht vielleicht auch ein Buch komplett zum Thema Podcasten veröffentlichen würden. Ja, und da haben sie zugestimmt und so ist das quasi zu der ersten Auflage gekommen.
Und
die ist 2016 erschienen.
Okay, und wie bist du selbst zum Podcasten gekommen, dass dich das dann so fasziniert hat, auch ein Buch darüber zu schreiben?
Ich habe das Medium Hören ungefähr 1990 oder Ende der 1990er in Köln kennengelernt. Da bin ich in so ein Kulturprojekt geraten und habe beim Freien Lokalfunk, beim FLOC hieß der, Radio gemacht. Also meistens Kultursendungen besprochen oder Bücher auch besprochen und sowas. Und da habe ich so ein bisschen die Leidenschaft für das Medium entdeckt.
Okay.
Und 2002 bin ich nach Berlin gekommen und habe mich dann 2003 selbstständig gemacht mit Audiobeiträge. Und der Podcast kam ja so 2004 und das habe ich halt von Anfang an wirklich immer beobachtet. 2005 bin ich 40 geworden und habe meinen ersten iPod geschenkt bekommen. Und ja, da habe ich halt ganz viel Podcasts gehört. Damit ging das dann ja doch ziemlich einfach.
Das heißt, vorher war das jetzt. Bist du eigentlich schon seit der ersten Stunde mit dabei bei dem Podcast-Thema?
Ja, kann man so sagen. Genau.
Wie war denn so damals dein Equipment, das du verwendet hast? Oder wie hast du deine ersten Podcasts aufgenommen?
Ich habe bei diesem Freien Lokalfunk und dann auch hier in Berlin, da habe ich die ersten Jahre fürs Radio auch gearbeitet, habe ich tatsächlich noch mit einem MD-Rekorder von Sony gearbeitet. Und da hatte ich so ein Elektretmikrofon, auch von Sony war das. Das war mein Equipment. Das war also nicht richtig digital, so halb digital mit den MDs. Und irgendwann hatte ich dann so ein Zoom H2, zwischendurch mal ein M-Track. Ich weiß das gar nicht mehr so genau, in welcher Reihenfolge das alles passiert war. Aber als dann diese Möglichkeit gab von MP3s und so. Nee, die Möglichkeit gab es ja schon vorher. Was kam als Ablösung dieser MD-Rekorder? Weiß das einer von euch? Da gab es dann diese digitalen Aufnahmegeräte.
Ja, Diktiergeräte und dann so Audiorekorder, ja, genau.
Ja, genau, genau. Und ich glaube, so einen M-Track hatte ich. Der hatte noch keine integrierten Mikros, aber man hat halt digital schon aufgenommen und man musste dann die Aufnahmen nicht mehr überspielen. Das musste man mit dem MD-Rekorder, musste man das noch und, also auf den Rechner dann spielen.
Und als Schnittsoftware hast du dann schon immer Audacity verwendet oder?
Ich habe früher mit EasyCut gearbeitet. Das habe ich auch eben bei dem freien Lokalfunk kennengelernt. Das war aber ein Programm, was nur unter Windows lief. Und dann ist mein Windows-Rechner irgendwann abgeschmiert und ich bin auf Apple umgestiegen und konnte das EasyCut nicht mehr benutzen. Und da bin ich dann auf Audacity umgestiegen, habe mir noch ein paar andere Sachen angeguckt, habe auch eine Zeit mit Hindenburg gearbeitet, aber bin dann bei Audacity geblieben, weil ich eben auch seit 2011, glaube ich, an der Volkshochschule in Berlin unterrichte. Und für die ist es eben immer wichtig, dass wir mit Programmen arbeiten, die dann für die Teilnehmenden frei zugänglich sind. Ja. Und ja, da war Audacity auf der einen Seite kostenfrei und ich finde es auch nach wie vor gut. Also ich arbeite auch heute noch damit.
Wir kommen ja später auch noch einmal auf das Thema Audacity zurück, weil es ja auch Neuigkeiten in dem Programm jetzt gibt. Darf ich dann die Kollegen bitten, ein bisschen mehr darauf einzugehen? Die sind da bessere Spezialisten mit dir gemeinsam. Das Buch, du hast gesagt, 2016 ist es das erste Mal erschienen. Wie lang war die Vorbereitungszeit? Wie lange hast du gebraucht, diesen sehr umfangreichen Kapiteln dich zu widmen und die Informationen zu bekommen? Da sind ja auch sehr viele Namen dabei, die man auch aus der Podcast-Szenerie kennt.
Also 2016 für die erste Auflage habe ich, glaube ich, etwa ein Jahr gebraucht. Und ich habe ja schon in der ersten Auflage immer noch ein paar kleine Interviews mit anderen Experten und Expertinnen drinne, weil ich kann ja auch diese große Spannbreite, also kann ich ja nicht so tief kennen, ja. Ja? Also zum Beispiel habe ich gerade für den technischen Bereich, hat Jens Wenzel da einen schönen Teil geschrieben, beziehungsweise mir in einem Interview Fragen beantwortet. Zum Thema Stimme sprechen hatte ich einen Experten, aber auch für Zeitmanagement und solche speziellen Themen, auch Marketing.
Ja, auch der Alex Wunschel war ja dabei, der beim letzten Mal Podcast bei uns war.
Ja, genau.
Den hast du ja auch drinnen. Jetzt hast du dann schon die dritte Ausgabe. Mich würde natürlich interessieren, zwischen der 2016 und jetzt der dritten Ausgabe 2022, was hat sich da verändert und wo merkst du, dass im Podcasting sich Bewegungen ergeben oder neue Trends?
Ja, das Buch hat sich erstmal, ist tatsächlich moderner geworden, sage ich mal. Es hat ein neues Cover bekommen. Die Experteninterviews, da haben auch die Experten, wenn nötig, ihre Interviews nochmal aktualisiert. Das fand ich auch sehr schön. Auch hier Alex Wunschel hat zum Beispiel seinen Text auch nochmal gegengelesen und Jens Wenzel hat eine ganze Menge noch ergänzt. Und wir haben in dem Buch so kleine QR-Codes drinne, wo man auch direkt in Interviews, die ich dann mal in meinem Podcast geführt hatte zu den jeweiligen Themen, direkt da reinspringen kann.
Sehr interaktiv, also, das Ganze.
Ja, genau. Deswegen finde ich, ist das Buch insgesamt so ein bisschen lebendiger geworden. Auch der Satz ist schöner. Also die Bilder, die waren in den vorherigen Ausgaben immer so an den Rand gequetscht. Die sind jetzt schön mittig. Also optisch finde ich es halt auch schöner.
Ich wollte nur sagen, es ist auch sehr ansprechend und wie gesagt, durch die Kapitelführung, man kann sehr schnell was nachschlagen wieder, wenn man was nicht sich sicher ist. Ich habe auch sehr viel von diesen Sprechübungen gelernt und da mir neue Ideen holen können. Aber natürlich auch vom Vermarkten eines Podcasts. Wo hostet man einen Podcast? Das ist ja auch für viele eine offene Frage, wie vermarkte ich meinen Podcast? Wo stelle ich den hin? Oder was ist ein RSS-Feed? Und da gibt es bei dir ja immer sehr gute Antworten drinnen.
Ja, Ibu, wenn ich da auch mal gerade reinkriechen darf, irgendwie, das ist auch was mir besonders gut gefällt an dem Buch, dass es halt sehr gut strukturiert ist. Und das ist was, was mir, als ich mich selber eingearbeitet habe in die Podcast-Welt, unheimlich schwer gefallen ist, diese ganzen Verästelungen und Wege, was man wie machen kann. Man kann sich ja in jedem Bereich verlieren, ob es die Technik ist, ob es die Sprachtechnik ist, ob es das Marketing ist. Da kann ich ja wahrscheinlich eine halbe Bibliothek mir immer durchlesen. Und ich, das ist was mir wirklich sehr gut gefällt. Das ist zum Einstieg wirklich sehr gut geeignet deswegen, weil die einzelnen Themen sehr dezidiert abgearbeitet werden. Wie kam es denn damals dazu, dass du die Struktur so gemacht hast? Weil das hat mir sehr gut gefallen immer.
Ich glaube, dadurch, dass ich mich ja schon lange mit diesem Thema beschäftige und Workshops und Kurse gebe, war ich ja immer schon gezwungen, das Thema irgendwie zu sortieren und, ja, ich sag mal, zu gliedern und natürlich auch zu sagen, okay, das kommt rein, das aber nicht. Das hat mir sicherlich geholfen und ich habe vor ein paar Jahren so eine Art, ja, Konzeptmodell entwickelt, den Podcast-Cycle, wo ich sage, es sind immer 5 Schritte, die man gehen muss, wenn man, oder gehen sollte, wenn man einen eigenen Podcast starten möchte. Und ja, in eigenen Podcast-Projekten und in meiner Arbeit merke ich eben immer wieder, wie gut diese 5 Schritte ineinander greifen und der eine zum anderen führt. Und dadurch habe ich sozusagen bei meiner täglichen Arbeit auch immer eine Struktur. Und die dann ins Buch zu übernehmen, ist dann ja quasi naheliegend. Auch wenn jetzt das Buch nicht direkt nach 5 Schritten gegliedert ist, aber ich habe mich da schon dran orientiert. Weil die erste Auflage war entstanden, bevor ich die 5 Schritte hatte. So.
Das heißt, wir können aber davon ausgehen, dass es natürlich weiterleben wird. Also es wird auch vielleicht eine 4. und 5. Auflage noch geben.
Von mir aus gerne. Und ja, so wie ich die Podcast-Welt sehe, verändert sie sich ja weiter.
Ja.
Und ich bin gespannt, wo das weiterhin führt. So ein bisschen denke ich manchmal, habe ich dann noch Lust, überall so tief reinzugucken.
Ich möchte gerne jetzt das zweite Thema aufgreifen, das mir auch sehr gut gefallen hat, wie wir im Vorgespräch ja gestern gesprochen haben. Du führst auch ältere Personen ans Podcasting heran. Die erste Frage, die ich stelle, ist natürlich, warum kommen ältere Personen jetzt momentan auf die Idee, Podcasting zu machen? Und wie geht's denen damit? Wie sind die schwierig heranzuführen oder sehr interessiert? Oder wie sind da deine Erfahrungen?
Na, erstmal müssten wir definieren, was sind denn ältere Personen? Ich würde jetzt mal sagen, so 60 plus.
Okay.
Ja? Oder?
Ja, also nachdem wir uns da alle in diesem Umfeld bewegen, ja.
Mhm. Ja, also es gibt einfach ganz viele Menschen, die gerade in diesem Alter auch nochmal was Neues anfangen, sich nochmal vielleicht selbstständig machen, gerade in den beratenden Berufen oder als Coach oder so. Und die möchten ihr Thema eben auch nach vorne bringen. Und ich glaube, viele möchten nicht so gerne Videos drehen und mit der eigenen Stimme sich zu präsentieren, ist ihnen dann nochmal sympathischer sozusagen. Also Video wäre dann für die vielleicht ein Schritt weiter.
Hältst du das für eine große Hürde, den Schritt von Audio zu Video? So aus deiner persönlichen Erfahrung?
Ja. Bei Video müsste ich immer zum Friseur gehen vorher, müsste überlegen, was ich mir anziehe. Und also ich persönlich jetzt, ich habe gar nicht so Interesse an Video. Ich finde Audio einfach viel praktischer, weil man kann es eben nebenbei hören. Man ist nicht gezwungen, am Bildschirm zu sitzen. Und ich finde eben oft, dass in diesen Interview-Videos man ja auch nichts sieht. Ja, man sieht die Menschen, die da interviewt werden oder interviewen, aber am Ende geht's ja darum, was sie sagen. Mhm. Und wenn das Wichtige ist, dann lenkt davon das Bild meiner Meinung nach eher ab. Aber ich glaube, dass es für viele Menschen tatsächlich nochmal ein größerer Sprung in die Öffentlichkeit ist, das auch mit Video zu machen. Und rein technisch braucht man natürlich noch mal mehr Equipment.
Ja, das stimmt. Das ist wesentlich aufwendiger. Mhm. Meine Erfahrung mit Interviewgästen, die halt noch wenig Erfahrung mit Mikrofon haben, die am Anfang extrem nervös sind, bis sie das erste Mal was gesagt haben und dann eigentlich vergessen sie auch, dass ein Mikrofon da ist. Ist das eine Wahrnehmung, die du auch so siehst? Also sie tun sich dann leichter beim Reden. Die Nervosität fällt relativ rasch weg.
Überlege jetzt gerade, wie es mir geht. Ja, doch, das Mikrofon wird schnell vergessen. Also gerade wenn man so Situationen hat, wo dann eben ein Gespräch zustande kommt, ja. Also wo es nicht so ein ganz knallhart Frage-Antwort ist, sondern wo man dann ein bisschen ins Plaudern kommt. Ja,
genau.
Ja, dann wird das Mikrofon schnell vergessen. Aber die Kamera vielleicht auch, ich weiß es nicht.
Ja, da habe ich auch noch keine Erfahrung, da kann ich noch nicht sagen. Mhm. Aber sicher, die Kamera macht sicher mehr Angst als vielleicht den Mikrofon dann.
Mhm. Mich würde gerade noch interessieren, weil du hattest das vorhin angesprochen, nebenbei hören oder nicht nebenbei hören, das erinnert mich so ein bisschen an das Intro von Soziopod. Da kommt ja immer vor, dass man kann es nicht immer nebenbei hören. Mhm. Dass halt Audiobeiträge teilweise mehr Konzentration fordern als Video und dass es vielleicht gar nicht verkehrt ist, längere Audiobeiträge zu machen, was so ganz im Gegensatz zu dem ist, was man eigentlich so im Radio hat. Da hat man ja immer nur so Audioschnipsel, da hat man so ein 30-Sekunden-Interview. Wie ist das für dich jetzt beim Podcasten? Und du hast ja auch einen Hintergrund irgendwie aus, in Anführungsstrichen, Oldschool-Media. Ist das ein großer Unterschied und wie wichtig ist das für dich?
Also mit nebenbei hören meine ich, in erster Linie zum Beispiel beim Autofahren oder beim Spazierengehen, beim Saubermachen. Man muss sich schon tatsächlich auf die Inhalte konzentrieren. Ja. Und ich denke, wenn die Inhalte sehr kompakt sind, dann ist zum Beispiel auch so ein Podcast von über einer halben Stunde zu lang. Ja? Aber häufig lauschen wir ja Gesprächen. Das heißt, die sind nicht so dicht von den Informationen. Wir hören dazu und wir nehmen was mit. Und es ist ja nicht so, als würde ich in einer Vorlesung sitzen. Der Soziopod, den ich auch sehr gerne höre, der ist tatsächlich so ein Podcast, den kann man nicht immer nebenbei hören. Aber das Schöne ist ja, man kann ihn dann einfach nochmal hören. Ja, also wenn dort Aspekte sind, die ein bisschen komplexer waren, dann höre ich mir das auch einfach nochmal an.
Ja, das ist halt wirklich das Schöne, also diese Zeitsouveräne. Das ist halt
nachdem ja du auch schon die Anfangszeiten des deutschen Podcasts kennst, wie siehst denn du den deutschsprachigen Podcast jetzt im Gegensatz vielleicht zum angelsächsischen, der dort mehr ausgeprägt ist und auch stärker monetarisiert wird, aber die Szenerie hat sich aus meiner Sicht erst in den letzten wirklich 5, 6 Jahren extrem entwickelt, oder sehe ich das falsch?
Ja, es fällt mir ehrlich gesagt oft ein bisschen schwer, den Überblick zu behalten. Gerade heute Morgen habe ich von Podimo, glaube ich, so ein Newsletter bekommen mit den neuesten Podcasts und ich dachte nur, oh mein Gott. Also irgendwie diese True-Crime-Dinger, dann irgendwelche Sexgeschichten und ich weiß nicht, das sind halt alles nicht so Podcasts, wie ich sie höre. Und ich finde eben, dass in dem Weiterbildungsbereich eine ganze Menge tolle Podcasts gibt. Es gibt tolle Podcasts, die einen wirklich entführen in andere oder in neue Lebenswelten. Zum Beispiel gibt's den Podcast Pflegefamilien Deutschland. Das ist so eine Nische. Ja, wenn man sich da noch nie mit auseinandergesetzt hat, dann, also ich war sehr verwundert darüber. Ja, wieder. Und ich war, gerade bei diesem Podcast über die Pflegefamilien, das war nämlich zur Corona-Zeit, hatte ich mich anfangs sehr gefreut, dass die Corona so toll fanden. Also, da waren Pflegefamilien in der Sendung, die haben halt gesagt, na, wir haben jetzt Zeit, uns mal um unsere Familie zu kümmern. Und das fand ich einen ganz schönen Aspekt, also auch mal einen positiven Aspekt, dieser Corona zu zeigen. Und einfach in diesen, ja, in das Thema Pflegefamilie mal reinzugucken. Und da gibt's viele andere, ja, Nischen-Podcasts, die natürlich nicht unter den ersten 10 bei Spotify oder Apple erscheinen, aber in ihrer Rubrik dann oft oder in ihrer Kategorie dann doch oft auch sehr gut ranken. Zum Beispiel habe ich gerade von einem Podcast erfahren über, Gott, wie heißt das denn? Herr der Ringe in einer Minute oder so ähnlich. Und die besprechen jede Minute des Films Herr der Ringe in einer Episode. Und die haben unheimlich gut gerankt. Mittlerweile gibt es diese Podcasts auch auf Audible. Kommt man ja auch nicht so einfach hin. Also ich finde das irre. Ja. Und diese Welt der Podcast, die finde ich spannend und interessant.
Da ist ja wirklich sehr viel Recherchearbeit tätig und zeitaufwendig. Also das darf man sicher nicht unterschätzen, wenn das sehr fundiert sein soll. Also da Hochachtung vor der Leistung, muss man wirklich sagen.
Ja, die ziehen dann wohl auch Bezüge zu dem, was dann im Buch dazu steht, in dieser Minute und so. Also sehr, sehr aufwendig, ja.
Weil ich glaube, das ist auch das Thema, das Gerhard da, glaube ich, genommen hat, der Idealismus versus Geld verdienen. Also da steckt extrem viel Idealismus dahinter, auch in diesem Podcast.
Ja, bestimmt.
Ja, wobei sich meiner Ansicht nach das eine das andere nicht ausschließt. Also das Schöne ist, es kann ein Hobby sein und man macht ein Hobby gerne, und man muss aber nicht unbedingt gut sein, um was gerne zu machen. Es kann aber auch so sein, dass man sehr gut ist in dem, dann kann man auch Geld damit verdienen. Und glaub, ein Podcast ist eigentlich was für alle. Das ist ein bisschen so wie Fußball. Jeder kann Fußball spielen, egal ob er Profi wird damit oder nicht. Das ist auch eine schöne Sache. Das ist halt, also die Hürden sind nicht mehr so hoch, wie sie mal waren. Und eigentlich kann jeder, der will, einen Podcast machen. Das ist ja auch das wahrscheinlich, was du den Leuten beibringst. Habt nicht so viel Respekt davor. Macht, oder? Wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist ein Podcast in erster Linie eben das Medium, mit dem jeder und jede zum Sender werden kann. Und ich finde, dass die Hürden heute schon oft recht hoch sind, einfach weil wir ja mit unserem Podcast immer neben den ganzen anderen professionellen Sendungen stehen. Und manchmal wird dann vergessen, dass A, an einigen Mikrofonen erfahrene Journalisten sitzen, dass die ein Team hinter sich haben, dass die eine ganz andere Studiotechnik haben, was man als Einzelpodcaster, Podcasterin vielleicht gar nicht so leisten kann. Und dann ist der Vergleich oft ein bisschen schwierig.
Aber Gerhard, ich glaube, das ist das Stichwort Bertolt Brecht, oder?
Ich hab's mir jetzt endlich mal runtergeladen. Meistens habe ich nur über die Radiotheorie gelesen, über den Baukasten zu einer Theorie der Medien von Enzensberger. Jetzt habe ich es mir mal runtergeladen und ich würde da gerne irgendwann mal eine richtige Folge drüber machen. Also für die, die es nicht kennen, das hat Brigitte vorhin eigentlich schon ganz kurz angerissen, jeder kann eigentlich ein Sender sein heute. Und das war was Bertolt Brecht als Utopie hatte, dass jeder praktisch kommunizieren kann nach außen. Ne?
Und das ja, er hat es nicht nur als Utopie, er hat es auch vom Rundfunk gefordert.
Ja. Entschuldigung.
Nee, das ist eigentlich so ein Punkt, an den hatte ich jetzt die letzten Tage auch gedacht. Ich habe hier so ein Programmheft vom Deutschlandfunk liegen. Und die machen Werbung, da gibt es den DLF Podcast Finder. Das ist so eine Webseite, da kann man eben Podcasts finden, aber natürlich nur die Podcasts vom Deutschlandfunk. Und es wäre doch eigentlich eine schöne Sache, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die, ja, ich sag mal, freie Podcast-Szene, wenn die ein bisschen zusammenrücken würden und nicht so, ja. Die freie Szene wird so ein bisschen von den Großen überholt und der öffentlich-rechtliche, der schottet sich da auch ab. oder spielt eher Spotify und Co. in die Hände, ne?
Absolut.
Es geht so ein bisschen in die Richtung Podcast 2.0, ne? Also was du gerade sagst.
Ja, das ist das, was der Wunschel erzählt hat, ne?
Ja, genau.
Mhm. Ich weiß nicht so genau, was er damit meint, muss ich gestehen.
Ja, das war dieser Trend aus den USA. Ich glaube, Adam Curry ist ja da auch im Zentrum, ne? Sozusagen das Podcasten zu verbinden, auch mit Kleinstmonetarisierung. Ich glaube, von Adam irgendwie das Stichwort ist immer Value for Value, sagen sie ganz oft in ihrem Podcast. Man sagt, das ganze Ökosystem, Podcast bereitzustellen, ihn zu hören, ihn zu kommentieren, dem Creator irgendwie auch Geld dafür zu geben, nur so dass eben auch kleine, nicht von Spotify finanzierte Podcasts sozusagen ihren Lebensunterhalt damit verdienen können. Plus vieles mehr, ne? Auch so ein, ich glaube, so ein Verzeichnis haben sie auch, Podcast-Index. Da ist so eine Bewegung, was so neue Technologien und Standards angeht im Podcasting. Sollte ich das verstanden, dass das damit gemeint ist?
Ja, das ist natürlich dann für die Podcaster nochmal viel zeitaufwendiger.
Ja, und das will auch vielleicht nicht jeder, ne? Es gibt ja, glaube ich, auch viele, die einfach sagen, wir sprechen gern über Themen, stellen ins Netz, wenn andere zuhören, ist schön. Also ich finde nicht, die Trajektorie ist ja nicht immer zu sagen, ich fange an, kostenfrei zu podcasten und später bekomme ich auch Geld dafür, sondern für manche ist das was und für andere eben nicht. Das finde ich ja völlig okay, dass das nicht immer in die Richtung gehen muss.
Podcast 2.0 ist ja schon quasi wieder eine neue Technologie. Damit versuche ich gerade ein bisschen die Kurve zu bekommen in Richtung Audacity und Ultraschall. Wir arbeiten ja hier mit Ultraschall und StudioLink. Du kommst aus der Audacity-Seite. Kannst du uns ein bisschen erklären, warum Audacity für Anfänger und für Podcaster so interessant ist? Und was hat sich in der neuen Version verändert?
Also Audacity ist ja eine freie und kostenlose Software. Das ist interessant. Sie ist betriebssystemunabhängig. Das heißt, sie läuft unter Linux, auf dem Mac und auch unter Windows. Was ich ganz schön finde, es gibt eine Version, so ein bisschen Audacity to go. Die kann man auf dem Stick, auf einem USB-Stick laden und kann dann, allerdings nur an Windows-Rechnern, über den USB-Stick mit Audacity arbeiten. Mhm. Das ist toll für so Schulprojekte zum Beispiel.
Ohne Installation dann, ne?
Ohne Installation, genau. Einfach nur vom Stick. Das finde ich einen großen Vorteil.
Empfiehlst du Audacity als sehr intuitiv? Ist es leicht zu lernen?
Ich finde ja. Ja, ich finde es leicht zu lernen. Ich empfehle meistens noch Hindenburg, was aber ja kostenpflichtig ist. Aber Hindenburg ist zum Beispiel auch, also Hindenburg ist zum Beispiel nur für Sprachaufnahmen. Und Audacity ist ja auch für die Musikproduktion. Das heißt, da ist ganz viel Zeug drin, was wir für die Bearbeitung von Sprachaufnahmen überhaupt nicht brauchen.
Ist auch ein sehr professionelles Tool.
Ja, und die Neuerungen, die es jetzt gibt, sind eben solche zusätzlichen Plugins, die man laden kann, die aber für die normale Sprachaufnahmen, denke ich mal, gar nicht so relevant sind, ja, sondern eher für die Musikproduktion.
Mhm. Ja, verfolgt Ultraschall eigentlich so ein bisschen anderen Ansatz. Also die Plugins werden schon benutzt, sind auch eigene Plugins geschrieben worden und die machen halt viele Sachen, die es fürs Podcasten gut sind. Also das ist ein bisschen professionellerer Ansatz. Es ist sowas dazwischen, zwischen Hindenburg und Ultraschall und das Ziel ist halt, Hindenburg zu überholen langfristig. Es lässt sich auch auf einem USB-Stick installieren für alle Betriebssysteme. Da ist der Simon irgendwie immer hellhörig, weil er hätte das gerne. Das funktioniert auch ganz gut. Also wenn wir Ultraschall testen irgendwo, dann ist es auch eine Standalone-Version, die auf einem USB-Stick läuft. Also das würde auch gehen, also wenn man dann einmal eine Lizenz hat, die auf dem USB-Stick gespeichert, halt, dann sollte das funktionieren.
Was Nikita am Anfang gesagt hat, ne, dieses jetzt gerade im Volkshochschulkontext oder auch wenn jemand einsteigt und noch gar nicht weiß, ob Podcasting was für ihn oder sie ist, muss man halt mit Reaper und Ultraschall quasi hat man zwei Softwarekomponenten und Reaper, wenn man es dauerhaft verwendet, kostet für privat halt auch diese 65 Euro. weil es eine Testphase gibt, wo man das dann eben auch kostenlos testen kann. Der Ralf Stockmann hat vor einigen Jahren, also mein letzter Stand, den ich jetzt gefunden habe, war 2017, so eine Matrix von Podcast-Aufnahmesoftwaren gemacht. Die hat zwei Achsen, ist ein bisschen schwierig, wäre schöner zu zeigen, ein bisschen schwierig zu beschreiben. Auf der X-Achse ist so auf der linken Seite kompliziert zu benutzen, auf der rechten Seite einfach zu benutzen. Und von oben nach unten, also Y-Achse, ist oben viele Podcast-Funktionen und unten wenig Podcast-Funktionen. Und dann gibt es, glaube ich, noch Farbcodes. Grün ist kostenfrei, blau ist kostet kleines Geld und rot ist kostet großes Geld. Und da ist halt im rechten oberen Quadrant, also viele Podcast-Funktionen und einfach zu benutzen, ist Hindenburg Pro und Ableton Live. Und in dem linken unteren Quadrant, also kompliziert zu benutzen und wenig Podcast-Funktionen, ist unter anderem eben auch Audacity. Wobei ich mir damals auch schon gedacht habe, kompliziert zu benutzen fand ich es eigentlich nie. Ich finde dieses, es geht auf, man hat seine Spuren, man kann markieren, Sachen rausschneiden. Also ich fand es so von der Benutzung schon einfach. Die weiteren Kritikpunkte habe ich schon immer mitgetragen, so dieses destruktive Editieren zum Beispiel, dass wenn man was rausschneidet, man kriegt es halt nie mehr hergestellt wieder. Ne? Wenn man jetzt sich beim Schneiden irgendwie verschnitten hat und zu viel weggeschnitten hat, da sitzt man dann da und muss dann die Spur quasi nochmal neu importieren und muss gucken, dass die synchron sind und so weiter. Und das fand ich jetzt eigentlich ganz interessant.
Das hat sich aber jetzt geändert, oder?
Genau, genau.
Ganz genau.
Genau.
Da hat man die Parallele auf die Release Notes offen. Also es kam ja die 3.0, dann 3.1 und 3.2. In der Version 3.1 kam eben dieses nicht destruktive Editieren mit dazu als neues Feature. Wobei ich gestehen muss, ich habe es noch nicht wirklich ausprobiert, wie das genau funktioniert in der Praxis. Und in der 3.2 kam dazu VST-Effekte und die vor allen Dingen auch live-tauglich. Und jetzt könnte man sich erstmal fragen, warum will man sowas haben? Nur das will man haben, weil vielleicht genau sowas, was wir jetzt machen, nämlich per Studio-Link Gast und Gästinnen einzuladen in den Podcast, das sind eben genau solche VST-Plugins. Das heißt, theoretisch könnte es sein, dass darüber man auch mit Audacity jetzt so einen Remote-Podcast machen könnte. Ne? Aber auch das habe ich noch nicht ausprobiert. Also weiß nicht, ob ihr da mehr drüber wisst. Ne? Ja, genau.
Ja, vielleicht, ohne da jetzt so tief in die Technik einzusteigen, was ich vorhin gesagt habe, was mir an deinem Buch so gut gefällt, ist eigentlich die Tatsache, dass du diese Punkte alle bearbeitest, aber auch nicht nur die Hard Skills, also dass mal welche Software, welche Hardware und wie auch immer, sondern aber auch die Soft Skills. Und ich finde, das ist ein für mich jetzt immer so ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, es gibt so viele Journalisten, die das sehr gut können, und es gibt so viele Techniker, die von der Technik Ahnung haben und welche Software, aber die kommen irgendwie nie zusammen so richtig. Also, dass sie sich gegenseitig die Sachen beibringen. Wie sind dann deine Erfahrungen, wenn du so einen Kurs hast, zum Beispiel an der VHS, sind das eher Leute, die das Sendungsbewusstsein haben oder eher Leute, die Technik fasziniert?
Ich sag mal beides. Für viele ist die Technik dann so ein bisschen notwendiges Übel. Die möchten in erster Linie ihr Thema nach vorne bringen und andere haben total viel Spaß an der Technik, da was auszuprobieren und wollen irgendwie jeden Effekt ausprobieren und kennenlernen und sowas. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich.
Wie zu vermuten, ne?
Ich vermute mal, wir Männer wollen mehr mit der Technik spielen.
Na, so heißt das immer. Es sind auch meistens mehr Frauen, manchmal ausschließlich Frauen in meinen Kursen. Da ist dann der Quotenmann dabei. Es ist tatsächlich so. Es ist definitiv so, dass an der Volkshochschule grundsätzlich als Teilnehmende vorrangig Frauen sind oder mehr Frauen sind als Männer. Ob es auch was mit dem Technikteil zu tun hat oder ob Frauen dann sagen, naja, wenn das eine Frau unterrichtet, dann kann das so schwer nicht sein. Dann fühlen die sich vielleicht eher ermutigt, da teilzunehmen. Ich weiß es nicht. Aber es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Okay. Und meine Seminare stehen oft auch unter so einem Schlagwort. Also dann heißt es zum Beispiel, Podcasts für die PR, für die Öffentlichkeitsarbeit, dann geht es den Leuten natürlich in erster Linie darum, Audios für die Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen. Und dann ist der konzeptionelle Teil oft ganz wichtig. Oder jetzt mache ich gerade Podcasts für Kursleitende an der Volkshochschule auch. Und die wollen halt kleine Übungen machen. Und ja, da müssen sie in Anführungsstrichen dann eben auch Audacity ein bisschen kennenlernen.
Okay.
Aber wirklich nur ein bisschen.
Ihr habt zuerst gesprochen über Podcast-Partnern im Vorfeld. Können Sie erklären, was das ist und was macht ein Podcast-Partner und wie kommt man zu einem Podcast-Partner?
Ja, das kann ich vielleicht kurz erklären. Es gab ja vor der Pandemie, wir nehmen 2022 auf, viele Veranstaltungen, wo die Podcast-Community, die sich so im Sendegate tummelt, präsent war. Das war zum Beispiel der Chaos Communication Kongress vom Chaos Computer Club oder die Republika oder auch die eigene Veranstaltung, die Subscribe, so eine Mischung aus Podcast, Barcamp und Konferenz. Und da hat man halt festgestellt, dass da auch immer wieder neue Leute aufschlagen, die sich erstmal dafür interessieren, was Podcasten eigentlich ist und rausfinden wollen, ob es für sie was ist, vielleicht Hilfe brauchen beim Konzept oder bei der Technik oder bei anderen Themen. Und die sind natürlich, wenn sie auf so eine eingeschworene Gemeinschaft treffen, die sich da schon gleich über die neuesten Features von Software oder Technik oder so unterhalten, erstmal nicht gut aufgehoben, weil die so das Gefühl haben, na, da weiß ich eigentlich noch gar nicht genug. Und dann war halt der Gedanke, zu sagen, macht man so eine Gruppe von Menschen, die sich speziell um die Neulinge kümmert. Und da gab es dann zum Beispiel auf der Subscribe mal ich glaube, das war Freitag, haben wir uns da getroffen, dann so am Nachmittag, die ersten 1,5 Stunden, als das Programm noch gar nicht richtig losging, war eben so Einführung für Neulinge. Und dann gab es die Möglichkeit, eine Mailliste, also irgendwie sich irgendwo einzuschreiben, wo dann jemand sich gekümmert hat um die Neulinge. Und jetzt mittlerweile gibt es, sag mal in Anführungszeichen, nur noch einen Bereich im Sendegate, also auf sendegate.de, wo Menschen, die eben als Podcast-Partner und Partinnen aktiv sind, so ein kleines Profil ausfüllen können, wo man reinschreibt, womit kennt man sich besonders gut aus? Bin ich eher der was über Remote Podcasting weiß oder jemand, der Konzepte macht oder jemand, der gut schneiden kann oder jemand, der auf Linux podcastet? Und wenn dann da eben jemand Neues aufschlägt, kann man da die Liste mal durchschauen und sich jemand raussuchen, im Sendegate direkt anschreiben und da wird einem dann meistens auch geholfen. Und so, dass die Umstände wollen, hat man jetzt Anfang des Jahres schon gesagt, der Kongress ist ja leider wieder abgesagt am Jahreswechsel. Aber wenn es dann mal eben wieder Kongress oder auch nächstes Jahr das Camp im Sommer geben wird und vielleicht dann sogar auch ein Subscribe irgendwann wieder, dann spätestens müssen wir sozusagen diese Struktur auch wieder aufleben lassen.
Sehr gut. Brigitte, ich habe jetzt noch eine Frage. Was für Projekte stehen bei dir noch an? Du hast, glaube ich, auf deiner Seite einige Projekte stehen.
Podcast-Projekte.
Du hattest doch so ein Mitmach-Podcast.
Du meinst meinen Mitmach-Podcast. Ja, genau, das ist mein neuestes Projekt. Auch ein Podcast, der Podcaster zum Podcasten bringen soll. Der Podcast Podcasten in 5 Schritten zum eigenen Podcast. Da kommt jetzt am Montag die 10. Episode und ich gehe eben in jeder Episode spreche ich über einen Punkt zum Podcasten, immer nach diesen 5 Schritten. Also der erste Schritt ist das Konzept, dann die Technik, die Produktion, das Hosting und die Vermarktung eines Podcasts. Und die Episoden sollen etwa nur 10 Minuten lang werden. Und ich spreche dann sozusagen immer über einen Aspekt aus einem der Schritte. Also am Anfang habe ich in, weiß ich nicht, 4 oder 5 Episoden das Thema Podcast-Konzept besprochen, dann in 2 Folgen das Thema Technik. Jetzt bin ich bei der Produktion. Genau, und eigentlich war die Idee, dass möglichst viele Menschen mitmachen und mir ihre Fragen schicken oder auch ihre Gedanken zu den Themen. Also ich sage da zum Beispiel auch so ein bisschen was, wie ich das Thema, was ist ein guter Podcast oder was ist eine gute technische Qualität, eines Podcasts. Und ja, da hatte ich dann schon gedacht, da kommen dann eben ein paar Sprachnachrichten und dass mir die Menschen widersprechen oder zustimmen oder noch was ganz anderes dazu zu sagen haben. Aber leider hat bisher erst eine Frau mitgemacht.
Ich glaube, dann müssen wir jetzt noch sagen, wie man mitmachen kann. Wo steht man, wo findet man die Informationen?
Ja, den Podcast findet man auf meiner Webseite unter www.audiobeiträge.de und da gibt es den Punkt Blog und Podcast und da ist es ein Unterpunkt. Der heißt direkt Podcasten, der Mitmach-Podcast. Und dann kommt man zu den Folgen.
Kommt auf jeden Fall in die Shownotes.
Definitiv.
Hab schon kopiert. Ja, vielleicht mache ich da mal mit. Ich finde das schon
schön. Ja, das würde mich total freuen.
Gut, da kontaktiere ich dich vorher nochmal wahrscheinlich. Das ist ja jetzt, wie viele Folgen hast du da geplant für den Podcast?
Ja, ich habe gedacht, naja, so ein halbes Jahr werde ich schon brauchen, bis ich diese 5 Schritte durch habe. Aber es kommt natürlich auch drauf an, wenn viele Fragen kommen und ich über bestimmte Themen immer nochmal was erzählen kann, dann wären es mehr. Also ich habe das jetzt nicht so geplant, dass ich gesagt habe, so, das werden jetzt, weiß ich nicht, 25 Folgen, sondern ich möchte diese 5 Schritte abdecken in den Folgen und mal schauen, wie viel es werden. Also eher so.
Das ist schön.
Ja, fand ich auch.
Und, ja, ich finde diesen Ansatz, das so kurz zu machen, also nicht jetzt wirklich kurze Schritte, nicht ja irgendwie alles in 5-Stunden-Podcast durchzunudeln, sondern Häppchen zu machen. Das finde ich irgendwie einen schönen Ansatz.
Na, die Idee war eben, dass jemand wirklich so nebenbei mal auch am Rechner mal reinhört, die 10 Minuten und sich dann aber auch dran gibt und sagt, ja, jetzt lade ich mir mal, ich habe daneben auf der Seite so eine Podcast-Bibliothek, da lade ich mir jetzt mal das PDF runter und fange mal an, mir meine ersten Gedanken zu meinem Podcast schriftlich festzuhalten, zum Beispiel. Oder ich habe da auch ein Skript zu Audacity hochgeladen und solche Dinge. Also die Menschen können schon richtig mitmachen. Ja.
Super Idee. Ja, also ich habe jetzt, soweit wir uns da auf das Thema für heute vorbereitet haben, die Fragen durch. Jetzt natürlich an die Kollegen und Kolleginnen noch einmal, was gibt es noch Themen, die wir noch nicht behandelt haben oder so Abschlussstatements, die noch jeder gerne abgeben möchte?
Ich fände so die, vielleicht nochmal so, wenn bei dir jemand aufsteigt, ein Neuling, was sind so die 3 Sachen, die du mitgeben würdest, wenn du nur in dem Aufzug triffst und nur 30 Sekunden Zeit hast? Also was sind so die Sachen, mit denen man Leute bekommen, motiviert bekommt?
Wie ich Leute motiviert bekomme zu podcasten?
Ja, zu starten. Also insbesondere zu starten, weil wir oft eben merken, viele Leute spielen sich lange mit dem Gedanken und dann kaufen sie noch dieses Mikrofon und noch jenes und haben noch die Idee, aber sie legen nicht los.
Ja, das ist ein Punkt, den ich auch gut kenne. Also kenne aus eigenen Erfahrungen, zum Beispiel das, was ich vorhin sagte. Also ich mache Workshops und die Leute sind total begeistert und ich habe wirklich das Gefühl, die wollen dann loslegen und ja, nach einer Woche oder nach 2 Wochen ist irgendwie die Luft raus, ja. Und dann sind die, dann den Punkt zu finden, dass man sich wieder motiviert für dieses Projekt. Das finde ich wichtig. Und ich finde eben, aber da tickt jeder wahrscheinlich anders, ich finde es gut, sich dann an das Konzept zu setzen und einfach zu überlegen, warum will ich das denn machen, ja. Was kann ich damit erreichen? Wie soll der gestaltet sein? Was wären denn so die ersten Themen, die ich besprechen wollen würde? Und diese Vorstellung, die kann meiner Meinung nach dann eben motivieren, um endlich loszulegen.
Na gut, danke.
Also diese gedankliche Auseinandersetzung über das Warum. Ja, so vielleicht nochmal in aller Kürze.
Gero, hast du noch ein Thema?
Ja, also ich denke mir, an dem Projekt, da will ich irgendwie mal mitmachen. Ich weiß jetzt noch nicht wann, ich muss jetzt mal gucken, wann ich die Zeit finde, aber das finde ich irgendwie schön. Da werde ich mich nochmal melden. Das fand ich jetzt, das nehme ich jetzt mit
aus der Folge. Das wäre schön, das würde mich sehr freuen.
Vor allem jetzt eins noch, ich bin mir nicht sicher, ob wir das am Anfang überhaupt erwähnt haben, wie dein Buch überhaupt heißt, nämlich Podcasting Schritt für Schritt zum eigenen Podcast. Sollte man das noch nicht erwähnt haben. Das ganz wichtig.
Das stimmt. Wir machen den Link in die Show Notes packen.
Ja, natürlich. Ja, von meiner Seite, ich sage mal herzlichen Dank für das Gespräch. War sehr informativ und sehr spannend. Habe ich wirklich sehr nett gefunden. Ich hoffe, das war jetzt bei euch auch so.
Ja, super. Danke dir, Brigitte, dass du dir die Zeit
genommen hast. Ich danke euch.
Dann bis zur Auflage 4.
Genau. Dann machen wir ein Update.
Dann ladet ihr mich wieder ein, ja?
Selbstverständlich. Gerne wieder.
Auf jeden sehr Fall. Gut.
Bis dann, tschüss.
Bis dann, tschüss.
Sondersendung.